Wir sind stehen geblieben beim 9. Zeichen der Wiederkunft Christi. Schrecknisse, Lukas 21, 11, griechisch Phobetra. Schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, Terror. Und da ist es wieder wichtig, daran zu denken, es geht um Zeichen, die Geburtswehen sind. Übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, auch die Rabbiner sprachen aufgrund des Alten Testaments von einer schrecklichsten Zeit vor dem Kommen des Messias. Also im Talmud findet man diese Auffassung, das ist nicht aus Auffassung aus irgendwelchen Eingebungen, sondern natürlich aufgrund des Alten Testaments. Eine schreckliche Zeit der Geburtswehen des Messias. Chevloshel Mashiach, die Geburtswehen des Messias, das ist ein fester Begriff im Talmud. Und das nimmt der Herr hier auf, weil es korrekt, weil es richtig ist. Und er spricht auch über diese zunehmenden Kontraktionen. Und dazu gehören auch die gehört auch der Terror. Und es ist ja eigentlich so, der Terrorismus, der moderne internationale Terrorismus hat eingesetzt nach dem Sechstagekrieg 1967. Und längst vergessen ist, was die PLO und Arafat gemacht haben, 40 Flugzeugentführungen. Die größte Entführung aller Zeiten, 4 Flugzeuge gleichzeitig. Schiffsentführungen und Ermordung von Tausenden von Leuten gehen auf Kosten der PLO. Aber wieso eigentlich nach dem Sechstagekrieg? Eine ganz kurze Erklärung zum Islam. Der Islam entstand im 7. Jahrhundert, 6. 7. Jahrhundert, durch Mohammed, er starb 622. Anfänglich war Mohammed gegenüber Christen und Juden positiv gesinnt, weil er meinte, sie würden ihn als einen Propheten in der Reihe der biblischen Propheten anerkennen. Das geschah aber nicht. Dann wurde er zum Feind. Die Suren im Koran, die positiv über Christen und Juden sprechen, die stammen noch aus der günstigen Zeit. Und dann gibt es die Suren ab diesem Bruch und die sprechen davon im Koran, dass man sie bekämpfen muss. Juden und Christen muss man bekämpfen. Das steht im Koran. Und Mohammed hatte unglaubliche militärische Erfolge. Das hat dann seine Nachfolger darin bestärkt, dass militärischer Erfolg ist der Beweis für die Überlegenheit des Islams über Christentum, Judentum und Heidentum. Und darum nach seinem Tod 622, da sind ja viele Araber vom Islam abgefallen. Und das gab ein schreckliches Gemetzel. Tausende wurden abgeschlachtet. Denn Abfall vom Islam bedeutet Tod. Ein Moslem darf nicht die Religion wechseln. Dann begann man aber den Islam mit dem Schwert auszubreiten. 638 marschierten die Muslime in Jerusalem ein. Und in der Folge bauten sie dann den Felsendom, die Omar-Moschee, auf den Ort des Allerheiligsten des jüdischen Tempels, auf den Felsen, auf dem Berg Zion. Und da steht die Moschee heute noch. Es gab weiter unglaubliche militärische Erfolge im 7. und im 8. Jahrhundert. Schließlich wurde auch ganz Nordafrika erobert. Und das hat die Überzeugung gestärkt, der Islam ist die überlegene wahre Religion, weil er militärisch unbesiegbar ist. Das führte im 12. Jahrhundert zu der orthodoxen islamischen Lehre von Mawadi, die heute noch von ganz großer Bedeutung ist. Er teilt die Welt ein in Darul Islam. Das ist das Gebiet, das der Islam bereits erobert hat. Das islamische Gebiet, das Haus des Islam wörtlich. Der Rest der Welt ist Darul Harb, das Haus des Schwertes. Das muss noch geholt werden für den Islam. Der Islam hat Jahrhunderte erlebt der Ruhe gegenüber Christen und Juden. Aber im 12. Jahrhundert hatten die Europäer mit den Kreuzzügen massive Erfolge. Und die konnten auf Darul-Islam in Palästina etwa 100 Jahre ein Königreich der Kreuzfahrer halten. Das war natürlich eine Erschütterung des Islams. Wie kann es sein, dass Christen militärisch stärker sind als Muslime? Aber schließlich hatte sie Sultan Saladin wieder rauswerfen können, besiegen können. Und das hat den Islam wieder in der ursprünglichen Sieghaftigkeit bestärkt. Aber dann kam die etwas modernere Geschichte. Napoleon landete in Gaza und nahm islamisches Gebiet ein, ging nach Ägypten, machte große Eroberungen und auch viel Diebstahl, ja, das kann man in Paris nachschauen, im Louvre, so heißt das große Museum dort, hat eine gute Ägyptologieabteilung, lohnt sich, die anzuschauen. Ja gut, aber das war eine Erschütterung des Islams, denn wie ist das möglich, dass Christen militärisch erfolgreicher sind? Aber gut, auch das hat er sich wieder gewendet, das mit Napoleon. Und dann kamen Ende des 19. Jahrhunderts jüdische Einwanderer aus Russland nach Palästina und die kauften da Land auf. Gut, verwüstetes Land, Malaria-Land und erst noch für teures Geld, aber mit der Zeit entwickelte sich das zu einer Bedrohung, denn das wurde zu einer richtigen Einwanderungswelle. Das war ja die erste Einwanderungswelle ab 1882. Und da kam eine zweite Welle, eine dritte Welle und so weiter. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das ist eine Bedrohung. Jetzt kommen Juden und kaufen islamisches Gebiet auf und dann verfügen sie darüber. Das geht natürlich nicht. Und dann kam der Erste Weltkrieg, 1914. Ein Krieg, wie die Welt ihn das noch nie gesehen hat. Während des Krieges stellten sich die Türken, die Osmanen, die ja große Teile des Nahen Ostens beherrschten, auf die Seite von Deutschland. Auf die zukünftige Verliererseite. Dann kamen die Engländer und Franzosen und schlugen das Osmanische Reich zusammen. Eroberten riesige Teile von Darul-Islam. Und das war natürlich ein Schock. Wie können Christen Muslime besiegen? Und noch verrückter, die Engländer machen während des Krieges 1917 eine Erklärung, die Balfour-Erklärung, und die sagen, wir werden uns einsetzen, in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Das geht nicht. Das ist absolut gegen den orthodoxen Islam. Juden und Christen dürfen als Untertanen zweiter Klasse in islamischen Ländern leben. Das haben Juden jahrhundertelang erlebt und wussten auch, wie man das handhaben musste, wenn ein Araber kam. Und sie waren auf dem Kamel, muss man absteigen, daneben gehen und wenn man ihn nicht mehr sah, durfte man wieder aufs Kamel. Also, als Untertanen ja, aber nicht als Herrscher. Und das führte in den 20er Jahren zu Terrorismus, islamischem Terrorismus gegen die Engländer in Palästina und gegen die siedelnden Juden. Die Engländer bekamen tatsächlich kalte Füße und zogen sich feige aus der Affäre. Sie hatten ja das Mandat nach dem Ersten Weltkrieg über Palästina, aber das wurde ihnen zur Last. Und so schickten sie sich an, das Land zu verlassen. Und es kam der Zweite Weltkrieg mit einer Vernichtung von 6,5 Millionen Juden. Und nach dem Krieg, 1947, war die UNO zusammen. Es ging um die Frage, soll nun ein Judenstaat entstehen in Palästina oder nicht? Die islamischen Länder haben gesagt, auf keinen Fall. Wir machen den Staat kaputt in seinen Fundamenten. Sofort werden wir die Juden umbringen im Land. Aber die Welt war unter Schock, nachdem man die Konzentrationslager geöffnet hatte, was da ans Licht kam. Es war grauenhaft, was diese Soldaten, diese Amerikaner, was die gesehen haben in diesen Camps, unbeschreiblich, hartgesottene Männer, sahen, was unerträglich war. Die Welt war unter Schock. Und wir wissen ein bisschen wieder seit dem 11. September, was das bedeuten kann, wenn die Welt wenigstens für kurze Zeit unter Schock steht. Aber das war ein Schock viel tiefer. Und darum 1947 im November stimmte eine Mehrheit der Vereinten Nationen für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Das war aber gegen orthodoxen Islam. Aber der Schock hat sie dazu gebracht, Ja zu sagen. Und die Muslime haben gesagt, wir machen sie kaputt. Und tatsächlich, am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Am 15. marschierte der Irak mit seiner offiziellen Armee ein. Die waren ja schon früher unabhängig geworden. Die Armee von Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien, Jemen und noch weiteres an Kontingenten marschierten ein, wollten die Juden kaputt machen. Und 1948 tobte dieser Unabhängigkeitskrieg. Am Schluss waren alle Feinde besiegt. Und zwar, Israel hatte noch gar keine wirkliche Armee. Die hatten kaum schwere Waffen. Und das waren 7 offizielle Armeen mit schweren Waffen. Und die waren nachher geschlagen. Und das Land Israel war nachher noch größer. Das hat natürlich eine Schockwirkung gehabt auf den Islam. Wie ist das möglich, dass schwache Juden stärker sind als 7 Armeen? Dann versuchte man es wieder in den 50er Jahren. Die Aggression von Ägypten her. Und das führte dann zum Sinai-Feldzug. Und Israel eroberte den ganzen Sinai. Die Panzer standen vor Kairo. Das war in den 50er Jahren. Gut, dann konnte man den Sinai wieder zurückgeben im Zug von Waffenstillstandsbemühungen. Aber das war wieder ein Schock. Der ging sehr, sehr tief. Denn so etwas hat der Islam ja nie erlebt in den früheren Jahrhunderten. Gut, so wartet man, wir müssen aufrüsten, aufrüsten, bis in die 60er Jahre. Und dann fühlte man sich stark genug. In den 60er Jahren hat dann Nasser, Präsident von Ägypten, hat das Hotel Palästina gebaut, hat die islamischen politischen Führer versammelt und man hat die Totalzerstörung Israels beschlossen. Wir werden die Juden umbringen. Das führte zum Sechstagekrieg 1967. In den Junitagen war Israel zum Erstschlag gezwungen. Nach 6 Tagen war Ägypten, Syrien und Jordanien, also alle Frontabschnitten, geschlagen. Und Israel war so groß wie noch nie. Der ganze Sinai erobert, Gazastreifen, Westjordanland, Golanhöhen, Ostjerusalem mit dem Tempelberg. Das drittwichtigste Heiligtum des Islam ist in jüdische Hände gekommen. Was ja eigentlich damals im 7. Jahrhundert der Beweis war, dass der Islam dem Judentum überlegen ist. Darum steht die Moschee auf dem Allerheiligsten des Judentums, um zu zeigen, wir sind dem Judentum überlegen. Kann man sich diesen Schock vorstellen? Am Sabbat, am 7. Tag, ist Ruhe. Unglaublich. Und das hat zu einem Todeskampf des Islam geführt. Und darum nach 67, nach diesen, psychologisch würde man sagen, nach diesen tiefen Verletzungen, die nie wirklich geheilt worden sind, gab es nur noch eins: Sieg um jeden Preis. Und das hat zu dem internationalen Terrorismus geführt. Und dann kam ja noch der Yom Kippur-Krieg. Da hat man 1973 sich überlegt, so, jetzt machen wir die Juden kaputt. Und zwar kommen wir am Yom Kippur, den Tag der Buße und der Reue, der heiligste Tag in Israel. Kein Fernseh, kein Radio läuft, keine Sendung. Viele Juden gehen bis zu 5 Stunden in die Synagoge, um ihre Sünden zu bekennen. Kein Taxi, kein Bus fährt. Und da griffen sie an Ägypten und Syrien. Und es gab eine Katastrophe. Denn die Armee wusste ja nichts, dass Krieg war. Konnte ja die Reserve gar nicht mobilisieren. Und so in den ersten Stunden und Tagen gab das unzählige Todesopfer in Israel und auch viele Verletzte und solche, die im Sterben lagen, bis dann innerhalb von 3 Tagen die Reserve doch mobilisiert werden konnte und die Feinde konnten dann zurückgedrängt werden. Wieder standen die Panzer vor Damaskus und bedrohlich bei Ägypten. Aber das war eigentlich wieder ein Schock. Also in der größten Schwächestellung hat man sie angegriffen und zwar wieder eine Niederlage. Und das erklärt nun noch besser, was eigentlich heute abgeht mit dem Terrorismus. Das ist der Todeskampf des Islams, der darum kämpft, zu zeigen, wir sind stärker, militärisch stärker als Juden und Christen und Heiden. Und natürlich wird Amerika gesehen als der größte Beschützer des Judenstaates. Ist er ja auch. Es gibt ja auch mehr Juden in Amerika als in Israel. Das sind zwei Judenstaaten, unter uns gesagt. Ja. Aber es gibt auch so viele echte Christen in Amerika. Amerika ist ein ganz komisches Land. Es gibt so besonders viele Gottlose und Satanisten und alles Mögliche in Amerika. Und es gibt so viele echte Christen. Also Licht und Finsternis ist dort ganz nahe beieinander. Ja gut, es wird natürlich Amerika als Bedrohung des Islam gesehen, im ganzen Problem um Israel. Und das erklärt, was geschehen ist am 11. September. Das soll ein Zeichen setzen, der Islam ist stärker als Amerika. Glaubt ja nicht, wir seien schwächer, denn das darf ja nicht sein. Denn militärische Stärke ist der Beweis für die richtige Religion. Das muss man aus dieser Perspektive sehen. Und der Herr Jesus spricht von diesen Muskelkontraktionen, diesen schmerzhaften Wehen der Endzeit, Schrecknisse, Terrorismus, als ein Phänomen, das eine Phase erreicht hat, die den internationalen Terrorismus der vergangenen Jahrzehnte nun absolut überboten hat. Aber wir können sicher sein, das war nicht das Letzte. Die Wehen sind noch nicht in der Presswehenphase. So viel zu Punkt 9. Zehntens, der Herr Jesus spricht in Matthäus 24, 12 vom Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Griechisch Anomia bedeutet Verachtung von Recht und von jedem verbindlichen Maßstab und von jeder Ordnung. Das nimmt also zu und nimmt Überhand in den Wehen. Und da können wir einordnen die ganze Unmoral, die aufgebrochen ist in der westlichen Kultur, besonders seit den 60er Jahren mit der sexuellen Revolution. Unmoral, Unzucht durch Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, dann auch die Gewalt, die zunehmende Gewalt gehört da hinein. Das Thema der Abtreibung, das ist Gesetzlosigkeit. Und ich habe in der Fußnote hier bemerkt, jährlich rechnet man heute mit ca. 50 Millionen Abtreibungen weltweit. Das ist also Jahr für Jahr die Opferzahl des Zweiten Weltkrieges. Und wir tun so, wie alles ungefähr normal ist. In der Schweiz kann man von einer gemäßigten Dunkelziffer von 30.000 ausgehen. Aber das schreibe ich nur so, um nicht Leute ganz wütend zu machen. Es gibt gute Gründe zu denken, dass sie viel höher ist. Aber ich meine, 30.000 reicht schon. Und das in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat, die Gesetzlosigkeit, die Anomia wird Überhand nehmen. Und dabei können wir auch denken an die zunehmende Gottlosigkeit, die sich im 20. Jahrhundert, auch speziell seit diesem kulturellen Umbruch, dieser Revolution der 60er Jahre. Gottlosigkeit. Die Bibel, Gott und sein Wort, hat keine Bedeutung, Autorität mehr für unsere Gesellschaft. Götzendienst, zurück zur Natur. Natur wird verehrt anstatt der Schöpfer. Okkultismus, Esoterik ist ein Milliardenmarkt allein in der Schweiz. Drogenmissbrauch, Kriminalität, Anarchismus, Terrorismus. Das kann man alles subsumieren unter diesem Begriff Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Ich verweise in der Fußnote noch auf 2 Timotheus 3, 1 bis 6, wo Paulus über die letzten Tage spricht und über das moralische Erscheinungsbild unter den sogenannten Christen. Elftens, der Herr sagt, die Liebe der vielen wird erkalten. Matthäus 24, 13. Und zwar wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit. Der Ausdruck die vielen ist ein bisschen schwierig, aber im Alten Testament ist das ein fester Begriff, eine alttestamentliche Bezeichnung für die Masse in Israel. Ich habe hier Stellen aus Daniel angeführt. Daniel 9, 27, 11, 33, 39, 12, Vers 3. Der Ausdruck die vielen bezeichnet dort in allen Stellen, allen diesen Stellen, immer die Masse des jüdischen Volkes. Also der Herr spricht speziell die Situation Israels an und sagt, dass durch dieses Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten wird. Also es wird, der Herr kündigt hier an, das zunehmende Gefühlskälte. Zwölftens, das Evangelium wird alle Nationen erreichen. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Denn der Herr sagt hier nicht, alle Stämme, alle Menschen werden das Evangelium hören. Alle Nationen. Und das ist heute soweit. Alle Nationen, zu allen Nationen der Welt ist die Botschaft gekommen. Nicht zu allen Menschen. Die Bibel ist übersetzt in über 2200 Sprachen. Wenigstens Teile, wenn nicht die ganze Bibel. Es gibt evangelistische Kassetten in über 5000 Sprachen und Dialekten. Und das meiste ist geschehen ab dem 19. Jahrhundert. Im Jahr 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. Dann kam die Erweckungszeit in Nordamerika und Europa, Nordeuropa vor allem. Da ist das Missionsverständnis wieder neu aufgewacht, der Missionseifer. 1830, die Bibel war übersetzt in 137 Sprachen. Also da sehen wir etwas von Kontraktion, oder? Von Zunahme. Heute über 2200 Sprachen. Und mit den Kassetten sind über 5000 Sprachen und Dialekte erreicht. Und dank dem Radio, Transworld Radio macht eine wunderbare Arbeit auf diesem Gebiet, kommt das Evangelium rein in Länder, die auch politisch vollkommen quer stehen, zur Evangeliumsverkündigung. Und Menschen aus allen möglichen Ländern können sich so bekehren. Also auch das ein ganz eindrückliches Zeichen, weil das heute erfüllt ist. Alle Länder sind erreicht. Und dann spricht der Herr 13. Zeichen von einem Götzenbild auf dem Tempelplatz. Matthäus 24, 15 und Markus 13, 14. Das ist noch zukünftig. Wie wir noch sehen werden, was das bedeutet. Aber mit diesem Vers, der über dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz, an dem heiligen Ort spricht, sagt der Herr, beginnt die große Drangsal. Das ist das Zeichen für die große Drangsal. Dieses Zeichen hat sich in der Vergangenheit noch nie irgendwie erfüllt, als Parallele. Wir kommen darauf zurück. Da haben wir nun das Einsetzen der Presswehen. Das ist noch zukünftig. Also wir stehen noch vor den Presswehen. Weiter, 14. Große Zeichen am Himmel. Sonne und Mond verfinstert. Sterne fallen herab. Also Sternschnuppen, Meteore. Die nicht einfach so in der Atmosphäre verglühen, wie das normal ist im Herbst, ja, die ideale Zeit, um Sternschnuppen zu sehen, sondern Meteore, die zuschlagen. Und heute spricht man ja von dieser potenziellen möglichen Gefahr von solchen Meteoren, die vor allem zwischen Erde und Mars kreisen, zum Teil sehr, sehr groß sind. wenn die einschlagen, dann gibt es natürlich eine Eskalation von Katastrophen mit Erdbeben und so weiter und Überschwemmungen. Also der Herr sagt, das kommt, Sonnenmond verfinstert, Sterne fallen herab, Himmelskräfte werden erschüttert. Das ist Matthäus 24, 29, dann Markus 13 und Lukas 21, alle sprechen darüber. 15. Der Herr Jesus spricht in Lukas 21, 25 bis 26 über höchste Ratlosigkeit der Nationen. Die Völker werden ratlos. Diese Welt wird nicht mehr regierbar. Und was das bedeuten könnte, das spüren wir, das spürt jeder heute. Wenn die Welt nicht mehr regierbar ist. Ratlosigkeit der Nationen. Aber das gehört noch in die Presswehen hinein. Das ist noch nicht jetzt. Und der Herr Jesus sagt, Menschen sterben, hauchen die Seele aus, vor Angst und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Grauenhaft, wenn Menschen sterben aus Angst. Und weiter, der Herr, das haben wir noch nicht gelesen, Matthäus 24, 32, spricht 16. über das Gleichnis, über das Zeichen vom Feigenbaum. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das Gleiche ist vom Feigenbaum. Das ist ganz einfach. Wenn man sieht beim Feigenbaum, dass die Zweige jetzt beginnen wieder weich zu werden, das heißt also, dass die Flüssigkeit wieder durch die Zweige fließt im Frühjahr und die Blätter kommen, dann weiß man, jetzt kommt der Sommer. Das ist ganz einfach. Und dann bringt der Herr Jesus das in Verbindung mit dem Reich Gottes. Denn in Lukas, dort steht nicht nur, dass es nahe an der Tür ist, sondern dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist das zukünftige tausendjährige Reich. Also nochmals, wer nicht glaubt ein zukünftiges tausendjähriges Reich, was macht er damit? Eben das Gleichnis sollen wir nehmen, damit wir wissen, dass der Sommer bzw. das Reich Gottes vor der Tür steht, nahe ist. Nun, der Feigenbaum ist ein Bild von Israel. In Lukas 21, 29 bis 31 spricht der Herr Jesus auch von diesem Feigenbaum. Aber im gleichen Evangelium sprach er schon mal, nämlich Fußnote 7, in Lukas 13, 6 bis 9. Dort erzählt er ein Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagt, da ist jemand, der 3 Jahre vorbeikommt an dem Feigenbaum und Frucht sucht. Und er findet keine Frucht. Und dann will er, dass dieser Feigenbaum abgeschnitten wird. Der macht ja nur den Boden. Der ist ja nur unnütz auf dem Boden. Dann kommt aber der Gärtner und sagt dem Besitzer, nein, ich möchte noch 1 Jahr um ihn graben, Dünger legen. Gib mir noch die Chance, dieses 1 Jahr. Und er sagt, gut, und dann kann man ihn künftig dann abschneiden. Nun, das ist genau Folgendes. Der Herr Jesus kam 3 Jahre und reiste umher in ganz Israel und schaute, ob hier Frucht ist, ob die Menschen in Israel den Messias erwarten. Aber er fand in diesem Volk weitgehend keine Erwartung. Fruchtlosigkeit. Aber da kommt der Gärtner und sagt, nein, nicht abhauen. Ich will noch 1 Jahr das Beste versuchen. Und effektiv, nach der Kreuzigung und Auferstehung, kam der Heilige Geist und gegenüber Israel wurde noch bis zur Steinigung von Stephanus ausschließlich nur für Israel nochmals ein Zeugnis abgelegt. Aber dieses Zeugnis wurde abgelehnt, auch vom Hohen Rat. Der Hohe Rat hat Christus zum Tod verurteilt und Stephanus steinigen lassen. Und ab Stephanus, in einer Steinigung, Apostelgeschichte 7, geht das Evangelium zu den Heiden. Da war gewissermaßen diese Chance für Israel vorbei und im Jahr 70 ging der Staat unter. Die Römer haben den Judenstaat vernichtet. Jerusalem zerstört, den zweiten Tempel vollständig vernichtet. Nun, im gleichen Evangelium sagt der Herr, sät den Feigenbaum, wenn er Blätter bringt. Will sagen, wenn plötzlich Israel, das abgehauen war, nun wieder dasteht, auf dem Boden, auf dem Land, und Blätter treibt, nicht Frucht bringt, Blätter treibt, da ist der Staat wieder da. Und 1948 wurde der Staat gegründet. Also ein ganz wichtiges Zeichen hier Nummer 16. Aber in Lukas 21, 29 finden wir noch eine besondere Überraschung. Dort sagt der Herr nämlich nicht nur, sehe den Feigenbaum, sondern er sagt, und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Wer sind die anderen Bäume? Ja, es gibt noch andere biblische Völker. Die Edomiter, die Moabiter, die Ammoniter, die Ägypter, die Syrer, die Babylonier und so weiter und so fort. Und schauen wir mal einen Blick ins 20. Jahrhundert. Auch die anderen Bäume schlagen aus. Libanon, eigene unabhängige Regierung 1943. Syrien, unabhängig ab 1943. Jordanien, formell unabhängig seit 1946. Irak, Selbstständigkeit 1932. Ägypten, Selbstständigkeit 1936. In der gleichen Zeit, wo der Feigenbaum beginnt zu blühen, kommen plötzlich andere biblische Nationen wieder zu Bedeutung auf der Weltbühne. Also das wäre Zeichen Nummer 17. Jetzt gehen wir, nachdem wir einfach die Übersicht von Zeichen haben, zum zeitlichen Ablauf über. Der Herr Jesus sprach in Matthäus 24, 8 über den Anfang der Geburtswehen. Das sind die Zeichen 1 bis 12. Die gehören eigentlich zum Anfang. Da sind wir drin. Da sind wir drin. Und ich habe bereits erklärt, mit Zeichen Nummer 13 kommt die Wende hin zu den Presswehen. Und da sagt der Herr Jesus, wenn ihr dieses Gräuelbild an heiligem Ort seht, der Antichrist wird in der Zukunft ein Götzenbild, das sprechen kann, auf den Tempelplatz stellen. Und zwar in den dritten Tempel. Ja gut, jetzt schon wieder ein neuer Begriff. Bis jetzt steht ja immer noch eine Moschee. Aber es kommt ein dritter Tempel dorthin. Viele Stellen sprechen darüber, wie zum Beispiel Joel 1 und 2, Offenbarung 11, 2 Thessalonicher 2 und so weiter und so fort. Aber dieser jüdische Tempel, und es gibt viele Organisationen, die arbeiten heute darauf hin, bereiten auch schon die Tempelgeräte vor. Ich habe gesehen, original den goldenen Leuchter bereit für den dritten Tempel. Den goldenen Schaubrottisch habe ich gesehen. Und einige, die hier sind, haben ihn auch gesehen. Und der goldene Räucheraltar und viele andere Geräte sind bereit, sind da. Aber die große Wende kommt, wenn dieser dritte Tempel durch den Antichristen entweiht wird. Ich habe hier verschiedene weitere Stellen angegeben auf dem Blatt. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr das seht, das spricht jetzt die Gläubigen an, die gläubigen jüdischen Jünger, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Da wird der gläubige Überrest aus Israel, schon wieder ein neuer Begriff, haben wir noch nie darüber gesprochen. Wir haben viele Stellen im Alten Testament, die sprechen davon, dass in der Endzeit, vor dem Kommen des Messias, ein Überrest in Israel umkehren wird. Ich muss vielleicht dazu eine Schlüsselstelle geben, nebst vielen anderen. Jesaja 10. Vers 20. Und sonst kann man mal mit der Konkordanz nach dem Überrest suchen. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels. In Wahrheit, der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott.